würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, du siehst alles, wirklich alles. Und ich bitte dich, dass du mir ein ungeteiltes Herz gibst in allen Dingen, zu aller Zeit. Und ich bitte dich, dass auch für jeden, der heute hier ist, dass du uns allen ein ungeteiltes Herz schenkst, ein Herz, was dich sucht, was erfüllt ist von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Größe. Bitte verherrliche du dich mitten unter uns, bitte segne das Miteinander, die Gespräche und auch jetzt die Predigt. Bitte lass meine Worte deine Worte sein und lass sie ja, uns zu Herzen gehen. Amen. Gibt es bei dir eine Sache, die dir wahnsinnig kostbar ist? Eine Sache, auf die du wahnsinnig gut aufpasst, weil daran für dich sehr viel hängt, an dieser einen Sache. Zum Beispiel deine Gesundheit. Du passt sehr auf deine Gesundheit auf, weil du, wenn du gesund bist, du die Sachen machen kannst, die du gerne machen möchtest. Vielleicht ist es deine Familie oder deine Beziehungen, weil wer bist du schon ohne deine Leute? Vielleicht achtest du auch besonders stark auf deinen Kontostand, weil dein Geld dir einfach alles ermöglicht. Vielleicht hast du eine Sache, die du besonders brauchst, um deine Arbeit tun zu können. Als Model wäre es das Aussehen, als Fußballspieler die Beine. Gibt es etwas, worauf du in deinem Leben besonders gut aufpasst oder aufpassen musst, weil daran gefühlt alles hängt? Ich glaube, für jeden von uns gibt es etwas, woran alles andere hängt. Und das ist bei jedem von uns das Gleiche. Es ist unser Herz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mehr als alles unser Herz behüten. Darum soll es heute Morgen gehen. Behüte mehr als alles, behüte dein Herz. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel und darüber, was machen wir denn mit diesem Buch. Und wir werden heute diesen vierten großen Teil abschließen, wo es eben um unser Herz beim Bibellesen geht. Und das eben mit dem Thema mehr als alles, behüte dein Herz. Und es wird da so ein bisschen nochmal alles vorkommen, was wir auch die letzten Sonntage zu diesem Thema gemacht haben. Ich habe hier die Predigtthemen der letzten Wochen nochmal mitgebracht. Das erste war, welche Stimme hat Autorität in deinem Leben? Dann ging es darum, um den Geist Gottes, wie er dich verändert beim Bibellesen. Dann ging es darum, dass wir alle Gemeinde brauchen, um richtig mit der Bibel umzugehen. Und dann letzten Sonntag, benutze die Bibel mit der Gnade im Fokus. Und heute schauen wir eben nochmal ganz explizit auf dein und auf mein Herz. Das Thema des Herzens, das ist eben auch etwas, was du irgendwie so auch als Rahmen für die ganze Bibel nehmen kannst. Überall taucht dieses Thema des Herzens auf. Es ist ständig oder es ist etwas, worauf du ständig achten musst und mit diesem Thema eben auch die Bibel lesen kannst und das, was Gott letztendlich von uns möchte und für dein Herz möchte. Und so soll es heute Morgen als erstes darum gehen, um die Priorität deines Herzens oder unserer Herzen. Dann werden wir uns anschauen, was dein Herz formt. Und zum Schluss schauen wir uns das Wort Gottes für dein Herz an. So starten wir mit dem ersten Punkt, die Priorität deines Herzens. Also das Herz ist das, wovon das Leben ausgeht, wie wir es auch in der Einleitung schon gehört haben. Es ist die Schaltzentrale von uns Menschen. Und deswegen heißt es dann auch in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wir werden aufgefordert, unser Herz zu behüten und zu beschützen, mehr als alles andere. Und die Begründung dafür ist, denn in ihm, in dem Herzen oder aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Also das Leben fließt in verschiedenen Bahnen und bei all dem ist in deinem Herzen die Quelle. Was genau heißt das? Das heißt, in unserem Herzen passieren die entscheidenden Weichenstellungen. Je nach Kultur versucht man das ja immer irgendwie sprachlich auszudrücken. Und in uns gehen Sachen vor und das versuchen wir dann in uns zu lokalisieren. Und auch das hat Simon schon in der Einleitung gesagt, in unserem Kulturkreis geht man davon aus, okay, also das Denken, das macht man mit dem Kopf, analysieren, lernen und so weiter, das ist alles verbunden mit dem Gehirn. Und fühlen, das ist eher so das Herz oder der Bauch. Da spürt man die Gefühle und da entstehen sie auch irgendwie. Also Liebe geht durch den Magen. Und in der Bibel, da ist das deutlich ganzheitlicher. Zum Teil wird das da auch ein bisschen unterschieden, aber es gibt da eben auch das Herz. Das Herz ist alles in dir. Nicht nur deine Gefühle, sondern auch mit dem Herzen denkst du. Mit dem Herzen plant man. Und im Herzen hat man Sehnsüchte. Und Gefühle sind in echt ja auch elektrische Ladungen im Gehirn plus ein paar Hormone, aber wir spüren sie trotzdem auch irgendwo im Körper. Also es schließt sich jetzt auch nicht gegenseitig aus, wie man es in unserer Kultur sieht und wie es die Bibel beschreibt. Die Bibel hat einfach auch dieses zusammengefasste Ganze, das Herz. Das Herz ist alles, was wir innerlich sind. Es ist die Summe unserer Einstellungen. Im Herzen tragen wir unsere Weltanschauung, unser Wertesystem, unsere Beweggründe und Antriebe. Warum findet man etwas gut? Wozu soll ich Ja und wozu Nein sagen? Kann ich überhaupt Nein sagen von meinem Typ her oder fällt mir das unheimlich schwer? Das sind alles Sachen, die unser Herz betreffen, unseren inneren Menschen. Das Herz ist alles, was wir innen drin sind. Deshalb diese Aufforderung, achte gut darauf, was in dir ist. Es hat Auswirkungen auf alles andere. Achte darauf, was in dein Herz reinkommt und achte auch darauf, was aus deinem Herzen rauskommt. Es prägt dich. Die Erfahrungen, die du machst und auch Handlungen, die du unternimmst. Das ist sozusagen eine Rückkopplung, dass sich auch das wieder auf dein Herz auswirkt, was du tust. Und auch das, wie du es mit deinem Herzen interpretierst, was passiert, was du tust. Dein Herz, oder man könnte auch sagen, du als der, der du bist, du denkst, du fühlst, du planst, du willst, du interpretierst. Das Herz ist immer involviert. Vom Herz geht alles aus. Und deshalb ist Gott auch unser Herz, sind wir ihm als Menschen, als innere Menschen einfach so wichtig. Weil es ist das, wer wir sind. Und Gott kennt unser Herz. Alles darin. Da gibt es diesen schönen Vers, da soll für Israel ein neuer König gefunden werden. Es werden dann ein paar stattliche und erfahrene Männer vorgestellt und die bringen nach menschlichem Urteil alles mit, was man damals von einem König erwartet. Stark, tapfer, groß und wahrscheinlich auch einen guten und leidenschaftlichen Charakter, tugendhaften Charakter. Aber es heißt dann über den ersten in dieser Reihe, in 1. Samuel 16, Vers 7, der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf sein Aussehen und sieh nicht auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen ist, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz. Das, was kein Mensch sehen kann, die tiefsten Wünsche und Überzeugungen, das, wer wir innen drin sind. Ist das wichtigste Gut, das Gott dir gegeben hat. Das, was für ihn einen unschätzbaren Wert hat. Das, worauf du achten sollst, mehr als auf alles andere. Er hat dein Herz deiner Fürsorge anvertraut. Es ist dein Leben. Das, in welchen Bahnen dein Leben verläuft und weiter verlaufen wird. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber er Schaden nimmt an seinem Leben? Und hier meint Leben jetzt das Gleiche wie das Herz. Und dann möchte ich diese Frage stellen, wenn in dir Sachen kaputt sind? Was, wenn da Sachen verdreht und verirrt und verworren sind? Und wir einfach nur rein äußerlich irgendwie Erfolg haben, wir den Schein aufrechterhalten, doch irgendwie einigermaßen gut durchs Leben zu kommen. Aber was, wenn dabei unser Herz Schaden nimmt? Unser Herz ist auf anderen Wegen unterwegs, als auf denen es sein soll. Wäre es das wert, nur um diese anderen Sachen aufrechtzuerhalten, um das einzutauschen für verkehrte Wege in deinem Herzen? Vor Menschen etwas zu gelten, aber in uns ist es dunkel. Du kannst dein Herz vielleicht beruhigen mit Ablenkung, mit Unterhaltung, mit gutem Engagement, aber vor Gott verstecken wir uns. Vor Gott wissen wir nicht, wie wir mit unserem Herzen erscheinen sollen. Und das Erstaunliche ist, je nachdem, wie du darüber denkst und empfindest, das ist auch wieder Sache deines Herzens. Also weil du in deinem Herzen ein Wertesystem hast, eine bestimmte Weltanschauung, also welche Werte du da in welcher Reihenfolge bejahst und welcher Wert da im Zweifel wichtiger ist als der andere, das alles ist auch wieder Sache des Herzens. Also ob du wirklich besorgt darum bist, was in deinem Herzen ist, oder ob du auch gut damit leben kannst, wenn du einfach Geld, Erfolg und Anerkennung hast, auch das ist Sache des Herzens. Oder ob du dich davon beunruhigen lässt, so sehr, dass du auch aktiv wirst, irgendwas mit deinem Herzen zu machen, oder ob es dann heute Nachmittag vielleicht schon wieder vorbei ist mit der Sorge. Auch das ist Sache deines Herzens. Es gibt noch eine Stelle, die hat Simon in der Einleitung auch vorgelesen, wo es um unser Herz geht und darum, dass es mehr als alles zu beachten ist. Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit dem aus? Unser Herz ist trügerisch, mehr als alles und unheilbar ist es. Und wir werden es nicht ergründen können. Wir werden niemals Herr über unser eigenes Herz sein, obwohl Gott es unserer Fürsorge anvertraut hat. Und wieso wir niemals Herr über unser Herz werden wollen und wie sehr wir wirklich Hilfe brauchen, das wird deutlich, wenn wir weiter mit der Bibel darüber nachdenken, was unser Herz formt. Und das ist der zweite Punkt, was dein und was mein Herz formt. Und dazu möchte ich uns noch einmal mitnehmen, das alte Israel. Das heißt ja letztlich, was in der ganzen Antike so da war. Überall wurden Götter verehrt. Man hatte als Gesellschaft ein paar große Hauptgötter und oft hatte man auch zu Hause noch einen eigenen Hausgott. Israel hat formal nur den einen unsichtbaren Gott gehabt. Der wurde auch immer angebetet, aber oft nicht mit ungeteiltem Herzen, sondern man hatte gleichzeitig noch die anderen Götter, die von den anderen Nationen, die großen Hauptgötter und auch eigene Hausgötter. War quasi nach dem Motto, viel hilft viel. Der eine Gott für das, der andere Gott für das. Und im Alten Testament wird es immer wieder heftig kritisiert, vor allem bei Israel, weil die müssten es an sich besser wissen. Und dann gibt es so eine Stelle beim Propheten Hesekiel, der im Namen des wahren Gottes redet und wo jetzt auch wieder dieses Thema mit den anderen Göttern, den Götzen reinkommt. Und da heißt es, in Hesekiel 14, Vers 1 bis 3, und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir, zu Hesekiel, und sie setzten sich vor mir nieder. Und die wollen jetzt von Hesekiel etwas von Gott, eine Botschaft von Gott bekommen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen. Und den Anstoß zu ihrer Schuld haben sie vor ihr Gesicht gestellt. Soll ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Also Gott kritisiert genau das. Diese Leute tun zwar fromm, aber was tun sie auch währenddessen? Da sind Götzen. Sie stellen Statuen vor ihr Gesicht, um sie anzubeten, diesen Anstoß zu ihrer Sünde. Sie stellen es vor ihr Gesicht, um es anzubeten. Und wo sind die Götzen noch? In ihren Herzen. Sie haben die Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen. Und dazu müssen wir jetzt eine Sache wissen. Götzendienst ist nicht einfach, wenn jemand eine goldene Statue anbetet. Also Götzendienst gab es nicht nur damals, Götzendienst gibt es auch heute noch. Warum hat man damals die Götzen angebetet? Man hat das gemacht, um irgendwelche Sachen von diesen Götzen zu bekommen. Man hat dem Regengott geopfert, um ihn dazu zu bringen, es regnen zu lassen. Und man brauchte den Regen, damit die Felder wachsen und damit man mehr zu essen hat oder man mehr zum Verkaufen hat, mehr Reichtum. Oder man hat der Liebesgöttin eine Gabe gebracht, damit diese Göttin einem hilft im Liebesleben. Dass man die begehrte Person irgendwie rumkriegt, dass die sexuellen Bedürfnisse besser befriedigt werden. Also den Leuten damals ging es nicht um den Götzen an sich. Sie wollten andere Sachen dadurch für sich haben. Fruchtbarkeit, Besitz und Habe, Erfolg, gesellschaftliche Akzeptanz, Sicherheit. Und da merken wir, das sind alles Sachen, die wir auch kennen und die uns auch ganz schön wichtig sein können. Beim Götzendienst geht es nicht darum, ob da wirklich eine Götzen Figur ist. Es geht darum, um das, was man meint, das zu bekommen, was sie einem geben. Deshalb sagt Gott, die Leute haben Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen. Es sind Herzensgötzen, weil es Dinge sind, die wir wollen, die wir anstreben, über die wir nachdenken in unseren Herzen und von denen wir uns Erfüllung oder Gelassenheit oder sonst etwas versprechen. Und wir sind bereit dafür, für diese Sachen zu leben. Wir sind bereit dafür, Zeit zu opfern, Geld zu opfern, Arbeitskraft zu opfern. Wir sind bereit, diese Sachen anzubeten, sie für das Wichtigste zu nehmen, was wir jetzt gerade brauchen und wollen. Und dann hat Götzendienst in der Menschheitsgeschichte eben niemals aufgehört. Solange menschliche Herzen schlagen, wird es Götzendienst geben. Was wechselt, sind die Namen der Götter, welche Götter gerade am beliebtesten sind und welche Götter einem anscheinend mehr zu geben haben als andere. Je nach Kultur und je nach Menschheitsentwicklung gibt es andere Götter. Und auch je nach Persönlichkeitstyp sind die Götter anders. Manche erfüllt es nicht, wenn sie Macht haben. Andere brauchen es nicht, beliebt zu sein. Aber die Götter bleiben da, weil der Götzendienst findet in unseren Herzen statt. Und gleichzeitig sind die Götzen das, was unser Herz am meisten formt. Also sind immer verschiedene Sachen, die unser Herz formt. Unsere Prägung, unsere Gene, Sachen, die wir erleben, all das formt und prägt unser Herz. Aber nichts formt es so sehr wie das, was wir anbeten, wie das, was wir wollen und anstreben. Weil es beginnt immer mit dem, dass wir etwas wünschen. Unsere innersten Antriebe. Und das führt zu Gedanken, es führt zu Handlungen, dazu, wie wir Erfahrungen einordnen und bewerten. Das, was dir am wichtigsten ist, ist das, was du anbetest und das formt dein Herz, deine Einstellung, deine Wünsche, deine Gedanken. Zum Beispiel, wenn dir Geld wichtig ist, entsprechend handelst du, entsprechend viel bist du gedanklich und emotional damit beschäftigt. Die Götzen prägen uns und letztlich machen sie uns zu dem, was sie sind. Sie machen uns zu ihren Nachfolgern, zu ihren Anbetern, zu ihren Jüngern. Und auch das wird immer wieder und auf schockierende Weise in der Bibel angesprochen. Zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 5. Da heißt es, so spricht der Herr. Es haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts oder hinter den Nichtsen hergelaufen sind und sie selber zu Nichts geworden sind. Also diese Nichts oder das Nichts, das ist ein Begriff, der in der Bibel auch für Götter, für Götzen verwendet wird. Und wer ihnen hinterherläuft, der wird selbst zu einem Nichts. Das ist das gleiche Wort. Wer den Göttern hinterherläuft, wird zu dem, was sie sind. Sie können einem nicht wirklich das geben, was wir als Menschen wirklich brauchen. Es sind tote Götzen, die keine eigenen Möglichkeiten haben zu handeln. All ihre Macht, die haben sie von Gott oder von uns Menschen, wenn wir ihnen diese Macht geben. Und deshalb heißt es dann auch in Psalm 135 ab Vers 15, die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold ein Werk von Menschenhänden. Vielleicht durchaus schön anzusehen, begehrenswert, geben einem kurzzeitig Glück und Erfüllung, aber einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Auch hier haben wir das wieder. Die Götzen prägen uns wie nichts anderes. Das, was man anbetet, so wird man, so ist man ein Stück weit schon. Wer auf Götzen vertraut, wird das, was diese Götzen sind. Äußerlich ist was da, aber letztlich sind und bleiben sie tot. Wir werden unsere Ohren behalten, aber geistlich sind wir taub. Alles, was wir sind und haben, werden wir nicht so benutzen können, wie Gott es sich gedacht hat, wenn wir Götzen in den Herzen haben. Es wird durch diese Götzen kein echtes Leben geben, weil sie nicht lebendig sind. Und wie machen die Götzen das, dass wir sie anbeten? Durch Informationen, durch Erfolgsstories, durch Werbung. Und oft sind die Götzen eben kulturell und gesellschaftlich so sehr getragen und unterstützt. Also ziemlich sicher kannst du davon ausgehen, zu 95% betest du einfach die Götzen an, die auch in unserer Gesellschaft angebetet werden. Oder bist in der Gefahr, genau diese Götzen anzubeten. Zum Beispiel nochmal das Thema Geld. Das Thema oder das Geld ist nicht einfach ein persönlicher Götze von dir und mir. kann es auch sein, aber es ist auch einer der Hauptgötzen unserer Gesellschaft. Ein Großteil unserer ganzen Gesellschaft baut einfach darauf auf, komplett für Geld, Wohlstand, Absicherung und Besitz zu leben. Und was dabei abläuft, das beschreibt der Theologe Brian Rossner sehr eindrücklich. Er hat ein Buch über Habgier geschrieben und er führt dann aus, inwiefern Wirtschaft so ein großer gemeinsamer Götze von uns ist und quasi wie eine Religion funktioniert. Und dieses Zitat oder was er da schreibt, das habe ich uns mal mitgebracht, ein bisschen längeres Zitat. Er schreibt da zu diesem Thema: In der westlichen Gesellschaft hat die Wirtschaft einen Status erreicht, der dem von heiligen Dingen gleicht. Wie bei Gott meint man, dass die Wirtschaft und die Welt des Geldes imstande sind, die Bedürfnisse der Menschen ohne Einschränkungen zu stillen. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle von Gutem und Gütern und ihr wird zugetraut, das Leben zu verlängern, Gesundheit zu verleihen und unser Leben zu bereichern. Die Menschen heute führen ihr Leben in erster Linie nach den Gesetzen der wirtschaftlichen Religiosität. Wirtschaft und Finanzen verleihen als Religion denen Wert, die an ihnen teilnehmen. Wer nicht an der Wirtschaft teilnimmt, hat keinerlei gesellschaftlichen Wert. Wie viele, die keine bezahlte Anstellung haben, erkennen mussten. Der Sinn des Lebens besteht für einen Menschen in der umfassenden Teilnahme an der Wirtschaft, sei es als Produzent oder als Konsument. Ziel des Lebens ist die vollständige Entwicklung des persönlichen wirtschaftlichen Potenzials und das Streben nach materiellem Fortschritt zum Nutzen aller. Es gibt große Mengen an Büchern und Kursen auf jedem Niveau, um den Gläubigen zu helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. Gab es früher die intensivsten und tiefsten Erfahrungen in der traditionellen Religion, braucht man heute Geldrituale, sei es bei der Arbeit, im Urlaub oder beim Einkaufen, sogenannte Einkaufserlebnisse. Die moderne Entsprechung der Kathedrale im Stadtzentrum sind die großen Einkaufspassagen. Als Städte der Gemeinschaft werden solche Konsumtempel für ihre riesigen, teuren Gebäude und ihre ehrfurchtgebietende Architektur bewundert. Besucher halten sich stundenlang an solchen Orten auf, geben eine Unmenge an Geld aus, trinken etwas und sind dabei von der Vielfalt und Schönheit der angebotenen Güter überwältigt. Dann kehren sie gestärkt zu ihren örtlichen Fußgängerzonen und in ihren Alltag zurück. Zitat Ende. Wir beten diesen Götzen gemeinsam an. Nicht einfach den Götzen von ich will persönlich viel haben, sondern den Götzen der Wirtschaft. Wenn ich investiere, wenn ich konsumiere, dient das allen. Man gilt nur etwas, wenn man daran teilnimmt, entweder als Produzent oder als Konsument. Beides gehört dazu. Dann ist genau das, was dieser Götze der Wirtschaft aber mit uns macht, er macht, dass wir uns vor allem genau als diese beiden Dinge sehen, dass wir uns vor allem als Konsumenten verstehen und dass wir uns als Arbeiter verstehen. Oder dass wir immer mehr einfach nur das auch werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie viel Zeit du über das eine oder über das andere nachdenkst und damit verbringst, zu arbeiten oder zu konsumieren. Es macht uns zu dem, was dieser Götze selbst ist. Er macht, dass wir nur glücklich und zufrieden sind, wenn wir was geleistet haben oder wenn wir uns was gegönnt haben. Ihr Lieben, das ist nicht unsere Bestimmung. Es ist gut, fleißig zu sein. Wir sollen arbeiten und auch gewinnbringend arbeiten. Und es ist ein Geschenk Gottes, gute Sachen zu genießen. Aber das ist nicht alles, wofür wir geschaffen sind. Und das ist noch nicht mal die Hauptsache, wofür wir geschaffen sind. Es ist so viel unter dem, wozu Gott uns eigentlich haben und gebrauchen möchte. Und ich denke, die meisten von uns kennen die schlechten Auswirkungen von einer so starken Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und auch die schlechten Auswirkungen von dieser Konsum- und Erlebnissucht, in der wir leben. Da könnte man jetzt eine Menge aufzählen. Dieser Götze nimmt uns zum Teil unsere Seelen als Menschen, unsere Herzen. Er lässt uns nicht wirklich teilhaben an dem, wozu Gott uns bestimmt hat. Und nochmal, Wirtschaft ist gut. Arbeit und Entwicklung, das ist alles gut. Prediger 5, Vers 8 heißt es, ein Gewinn für das Land ist dies, ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Wirtschaft ist gut. Aber wir dürfen nicht denken, nur damit ist unser Leben reich. Wir dürfen niemals anderen Reichtum aufgeben, nur um materiell reich zu sein. Beziehungsweise weil der andere Reichtum einfach so viel wertvoller ist. Reichtum an Beziehungen, Reichtum an Gesundheit, an Tugendhaftigkeit und Selbstbeherrschung und vor allem der Reichtum einer gelebten Beziehung mit Gott. Direkt nach diesem Vers im Prediger ist der nächste Vers: Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Geld wirst du nie genug haben. Du musst vorher lernen, zufrieden zu sein. Es bringt dir nichts, später mehr zu haben oder im Alter abgesichert zu sein, wenn unser Land geistlich arm bleibt. Wir brauchen die Hoffnung auf Erweckung, dass Gott unsere Herzen erweckt. Das Wirken Gottes, es bringt den Menschen, uns Menschen und auch den Menschen um uns herum so viel mehr. Das Geld und die Wirtschaft für die tieferen Probleme in unserem Herzen nicht lösen, es ist unmöglich. Aber es ist, wie es ist, das, was wir anbeten, das formt unsere Herzen. Und unterstützt und gepredigt wird das mit den Informationen, die wir bekommen, mit den Informationen, die unserem Herzen erzählt werden und auch mit dem, was wir uns selber erzählen. Weil wir uns selbst etwas von diesen falschen Göttern versprechen, wir wollen sie lieben, wir wollen sie verehren. Das, was wir anstreben und das, was wir wollen, das ist mit Teil des Problems. Trügerisch ist unser Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Deshalb muss Hilfe von außen kommen. Und woher kommt Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und von dem, was er uns zu sagen hat. Und darauf wollen wir jetzt noch in einem etwas kürzeren dritten Punkt schauen. Das Wort Gottes für dein Herz. Denn unser Herz wird nur frei von falscher Prägung, wenn es Gott findet und wenn es bei Gott bleibt. Das, was dein Herz braucht, das kann nur Gott dir geben. Und dafür brauchst du sein Wort. Durch die Bibel kannst du Gott kennenlernen. Durch sein Wort erfährst du, wie du Beziehung zu ihm erleben kannst und darin bleiben kannst. So war es zum Beispiel auch in der Gemeinde in Thessalonich. Über sie heißt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, denn sie selbst, also andere Gemeinden, erzählen von uns, also erzählen von Paulus und seinem Missionsteam, mit denen er in Thessalonich das Wort Gottes verkündigt hat. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch, den Thessalonichern, hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also sie hatten den falschen Göttern gedient, aber dann haben sie von dem wahren und lebendigen Gott gehört und haben sich zu ihm bekehrt. Und ab da begann er, ihre Herzen immer mehr zu heilen und immer mehr zu befreien. Wie genau geht das jetzt aber, dass man weggerissen wird von den falschen Göttern? Es geht nur durch das Evangelium. Das Evangelium von Jesus stellt das, was einem die Götzen geben, absolut in den Schatten. Das hat er auch bei den Thessalonichern die entscheidende Veränderung gebracht, wie es direkt in Vers 10 heißt. Sie haben jetzt angefangen, dem wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Im Evangelium haben wir einen Gott, der für uns und für unsere Schuld stirbt und das unverdient und damit Gnade und Vergebung anbietet, obwohl wir das nicht verdient haben, obwohl wir ihn nicht gesucht haben, obwohl wir ihm nicht die Ehre gegeben haben, die ihm zusteht, sondern uns so viel von anderen Göttern versprochen haben. Er ist offen und herzlich und liebt uns und will mit uns Gemeinschaft haben und zieht uns. Dazu stirbt Jesus selbst für unsere Schuld und stirbt von den Toten auf, um diese Sünde und den Tod für immer zu besiegen. Er ist ein Gott, der wirklich da ist, der Anteil nimmt und der wirklich handeln kann. Ein Gott, der dich kennt und trotzdem liebt. Ein Gott, der vergibt, obwohl du es kein bisschen verdient hast. Ein Gott, dem alles gehört, dem du nichts geben musst, wie den Götzen, sondern der dir Dinge gibt zum Leben, weil alles von ihm kommt. Und dann gibt er eben auch sich selbst. Er gibt Beziehung zu ihm, Anerkennung von ihm, Wert von ihm. Nicht durch Leistung, sondern durch Gnade. Gnade jetzt, Gnade dann, wenn du vor ihm erscheinen musst, um dich vor ihm zu rechtfertigen. Und er gibt dir überströmende Gnade und Leben in Ewigkeit. Und dann ist es so, wie Augustinus sagt, unser Herz ist unruhig. Mit all den Gedanken, mit all den Götzen und Erlebnissen und Dingen in dieser Welt bleibt unser Herz unruhig unerfüllt und abgelenkt. Und wir finden aus uns selbst heraus keine Lösung dafür. Aber unser Herz findet Ruhe, wenn es sich in die Hände dessen gibt, der es gemacht hat. Unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Denn zu dir hin hast du uns geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, für Gott zu leben, ihm zu dienen und nur ihm allein. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn Gott hat gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit eures Herzens. So hat er auch sein Licht in unseren Herzen aufleuchten lassen und uns zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Gott hat uns mit Sehnsüchten geschaffen, die uns auf ihn und auf seine Gaben verweisen. Und es fängt an mit Jesus, der größten Gabe Gottes. Jesus, der uns die Herrlichkeit Gottes nahe bringt. Er ist das größte Glück und dann kommen aber auch all die anderen Gaben, die er damit uns auch bringt. Die Bibel berichtet davon, beziehungsweise Gott schenkt das im Evangelium, worum es hauptsächlich in der Bibel geht, um das Evangelium. Und er schenkt es durch den Heiligen Geist, der eben dieses Evangelium in unsere Herzen schreiben möchte. Er schenkt die Gaben, die dein Herz braucht und die allein dein Herz gut und richtig formen können. Er schenkt Tugendhaftigkeit. Er schenkt es ihm, ähnlicher zu werden, geduldiger zu werden, selbstbeherrschter, liebevoller, zufriedener, fröhlicher. Und er schenkt die Gemeinde. Die Gemeinde ist auch eine Schöpfung des Wortes Gottes, hervorgebracht durch das Evangelium. Die Gemeinde soll sich auch dadurch auszeichnen, dass die zu ihr gehören, dass sie zusammen lernen, Gott nachzufolgen. Das ist eine Gemeinschaft von Lernenden, von Jesus-Jüngern. Und auch du brauchst diese Beziehungen in der Gemeinde, damit dein Herz richtig geformt werden kann. Du brauchst Korrektur, du musst es lernen, andere zu lieben. Der beste Ort dafür ist Gemeinde. Also das Wort Gottes und das, was das Wort Gottes hervorbringt oder damit einhergeht, das ist das, was sein Herz richtig formen kann. Er selbst, Jesus, das lebendige Wort Gottes und das Evangelium, das er gebracht hat. Du brauchst die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, eine ständige Gegenwart, die dich umgibt und die in dir ist. Und die Gemeinde, von der das Evangelium ausgelebt, studiert und bezeugt werden soll. Er formt dein Herz durch das, was er an Erkenntnis und Erfahrung von diesen Sachen, die sein Wort hervorbringt, in dich hineinkommen lässt. Und dann könnte man sagen, ist das Wort Gottes Balsam für die Seele oder eben Balsam für das Herz. Balsam ist eine Mischung aus bestimmten Harzen und ätherischen Ölen. Balsam wirkt heilend und lindernd auf Wunden. Aber beim ersten Auftragen kann es auch leicht brennen. Aber es wirkt heilend und lindernd. Beim Herzen ist es auch so. Das Wort Gottes kann dein Herz heilen. Aber wenn das Wort Gottes dem Herzen das nimmt, woran es gewöhnt ist und worin du sonst gelebt hast, natürlich tut das weh. Aber langfristig wird es dadurch heilen. Die Bibel ist ein Balsam Gottes, um unser Herz in seinem Sinne zu prägen und auf sich auszurichten. Es tut weh, wenn er uns losreißt von den Götzen, an die wir gewöhnt sind, aber langfristig wird er uns heilen und umso reicher beschenken. Dein Herz braucht die Bibel und das, was die Bibel hervorbringt. Du brauchst die Bibel und das, was Gott dir dadurch gibt. Antworten, die richtige Autorität, Beziehung zu ihm, seinen Heiligen Geist, der durch das Wort dich verändert. Die Gemeinschaft der Gläubigen, gegenseitige Korrektur, Liebe und Annahme. Und das Evangelium, das feste Wissen um die Gnade und dazu ein gnadengeprägtes Miteinander und die Ausrichtung auf die Ewigkeit. Und wenn du heute hier bist und du bist noch kein Kind Gottes, möchte ich dich dazu einladen. Gib Gott dein Herz. Er hat alles dafür gegeben. Er hat sich selbst dafür gegeben und er will es heilen. Lass dich in seine gnädigen und mächtigen Hände fallen. Halte nicht selbst an deinem Leben fest. Auch Kontrolle kann ein Götze sein. Ein Götze, der dich genau wie die anderen am echten Leben hindern wird. Und wenn du schon Kind Gottes bist, lade ich dich ein, entdecke die Bibel ganz neu für dein Herz. Entdecke Gott ganz neu für dein Herz. Und lass dir von ihm eine Leidenschaft für ihn und seine Ehre entzünden, die alle Götzen in deinem Leben in den Schatten stellt. Du kannst dein Herz nicht bewahren. Er kann es schon. lass dich von ihm prägen. Und so möchte ich schließen mit dem Gedicht aus Psalm 1, wo es auch genau darum geht. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. Damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes und ich wünsche uns allen noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.